Salopp, der Musikpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Salopp, der Musikpodcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Sie sind laut, sie sind queer und sie sind alles nur nicht eintönig. Ich rede von Sharpened, eine Band aus Mainz. Ein Genre ist den Jungs definitiv zu wenig. Dieses Trio bildet das ultimative Crossover. Aber hört euch an, was euch Stitches von Sharpened zu erzählen hat.
Ja, ich bin Alex, aka Stitches von Sharpened Lives. Wir sind ein Trio, was sich in Mainz eigentlich 2018 gegründet hat durch die Auflösung von der vorherigen Band. Und keine Ahnung, ich war dann im Ausland, in Holland 3 Jahre, habe ich einen Master gemacht und danach noch in Amsterdam gewohnt. Und in der Zeit habe ich Lieder weitergeschrieben und als ich zurückgezogen bin, vor 2 Jahren habe ich dann angefangen, die EP quasi weiterzuentwickeln. Und seit letztem Jahr im September sind wir erst ein Trio offiziell auch.
Wo hast du das den dritten dazugeholt? Wo hast du den gefunden?
Niklas ist ein guter Kumpel von Freddy und mir, also von dem Drummer und mir, der schon vor 12 Jahren in anderen Bands auch gespielt hat. Wir hatten teilweise Auftritte zusammen und wollten immer irgendwie mal was machen musikalisch. Und letztes Jahr im September hat es dann so ergeben, dass ich ihn auf einem Weinfest gesehen habe in Wörstadt und wir haben was so drüber geredet, so ja, wir wollen neue Musik machen, willst du es mal ausprobieren? Und dann war sofort klar, er hat Bock und es ist so prädestiniert, auf jeden Fall was zu sein, was dann passiert.
Ja,
perfekt. Ja, genau.
Ihr seid ja auch in Mainz relativ gut aufgehoben als Band.
Ja, also da habe ich so ein bisschen verschiedene Takes zu, tatsächlich. Also, wie gesagt, ich war in Holland 3 Jahre und ich habe sehr viel auch von der Techno, der Drum Bass, der Industrial und Rave-Szene so mitgenommen. Das ist auch ein großer Bestandteil von der Art und Weise, wie ich an Songwriting und Sounddesign rangehe. Und manchmal fühle ich mich damit so ein bisschen wie so ein Alien in Mainz, weil diese Art von Hybrid doch für die Mainzer Musikszene relativ untypisch ist, würde ich mal sagen. Man findet im Endeffekt doch immer seine Kreise, egal ob es jetzt über irgendwelche, zum Beispiel, keine Ahnung, Techno-Events oder Rock- und Metal-Konzerte ist, wo man Gleichgesinnte findet, aber
ja.
Irgendwann fügt sich doch alles, aber das erste Jahr so, also bis letztes Jahr September, war sehr viel Findungsphase und überhaupt vernetzen und gucken, wer ist überhaupt im Umkreis ähnlich drauf, wer hat Lust, solche Genre-Crossover-Dinge zu machen oder auch, wer mit uns live spielen zum Beispiel, solche Dinge, ja, keine Ahnung, genau.
Ja, würdest du sagen, ihr seid mittlerweile gut gestrandet in Mainz oder fühlt ihr euch nicht so gut musikalisch aufgehoben?
Doch, würde ich schon sagen. Also, wir haben, glaube ich, generell den Ansatz als Band, wir haben jetzt, glaube ich, 3 Konzerte in Mainz gehabt dieses Jahr. Zum Beispiel nächstes Jahr wollen wir das nicht zu krass übersaturieren, dass wir jetzt nicht immer die ganze Zeit nur in Mainz spielen, sondern auch in Frankfurt, Wiesbaden und außerhalb, Köln, andere Bundesländer, im besten Fall auch Belgien und Holland und England. So, das sind so ein paar Anlaufziele, wo ich gerne hingehen würde. Einfach weil da dieser Genre-Crossover und die Exzentrik, glaube ich, ganz gut hinpasst und die Leute das ganz gut aufnehmen.
Habt ihr in Mainz schon Freundschaften schließen können? So Band-Freundschaften?
Ja, doch ganz viele. Ich kann mal direkt so einen Shoutout geben an das Moshpit Mainz, falls dir das irgendwas sagt, aber das ist quasi ein Kollektiv, was relativ neu ist und versucht, lokale Bands zu pushen, noch neue Auftritte zu besorgen und generell wie so eine Art Terminkalender zu fungieren für Bands, dass Leute sehen, wenn eine Band irgendwo spielt. Weil Was wir einfach de facto haben, ist halt ein Clubsterben. Wir haben das Cavo, was jetzt vom Aussterben bedroht ist, in Anführungszeichen. Das ATG hat jetzt schließen müssen wegen Pachtvertrag. Die nächstgrößeren Locations sind direkt schwieriger zum Buchen. Also kurz oder schon schön muss man immer ein bisschen Vitamin B haben, überhaupt reinzukommen. In unserem Fall haben wir das Glück, weil wir sehr viele Leute kennen. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin eine neue Band und ich will einfach nur Punkrock spielen, dann ist es schwieriger, einfach so an einen Auftritt ranzukommen, der jetzt nicht irgendwie in der Schabracke ist, wo 100 Leute reinpassen und der Sound scheiße ist. Also um es mal so auszudrücken. Und ist halt schon sehr schade, weil wenn ich das vergleiche mit Holland vor allem, da gibt es so krasse Venues und auch kleine Venues und es wird sich um die KünstlerInnen gekümmert. Das vermisse ich teilweise. aber ja, ich glaube, ich bin da super, super zwiegespalten und philosophisch, weil ich manche Dinge sehe in Mainz, die wirklich sehr positiv auffallen und andere sind einfach schade, so das Clubsterben zum Beispiel. Aber ich habe so das Mindset, dass man sich dann halt eher mehr noch zusammentun muss und schauen muss, wie kann man das lösen, wie kann man selbst Dinge hochziehen, sei es durch DIY-Events, sei es durch Crossover-Events zwischen Genres, die man gar nicht erwartet und so eine größere Schnittmenge zu haben an Leuten, die da vielleicht hinkommen wollen. Genau.
Ja, ja. Hast du schon mal von der KFA gehört in Mainz?
Was ist die KFA?
Kulturfabrik Airfield.
Ja, klar. Also ich hatte ja, ich hatte eine alte Band davor, die hieß Another Timelapse und als wir 2015, 16 da einen Auftritt bekommen hatten, haben wir auch bei dem Rockfield gespielt einmal.
Ach geil, ja.
Ja. Ist halt auch so per se, wenn man es betrachtet, eine coole Sache, aber sehr schade, dass es so für bare Münze genommen wird, dass man irgendwelche Bands kostenlos sieht und teilweise verspieltes Talent da ist und die Bands außerhalb vom Rockfield gar nicht so krasse Möglichkeiten kriegen, irgendwo aufzutreten, weil es halt immer weniger Venues gibt, wo sie überhaupt hinkommen können.
Ja.
Das
höre ich dieses Jahr eigentlich bei jedem Interview. Es ist wirklich bitter, was gerade abgeht. Oder dass halt einfach nichts mehr abgeht. Ja.
Ja, deswegen umso mehr kollektivistisch in dem Sinne zusammenschließen, versuchen DIY-Events zu kreieren. Und für uns funktioniert es sehr gut, weil wir halt so eine Polygenre-Band sind. Das heißt, wir machen auch in Zukunft Tracks mit Gangster-Rappern, mit Cloud-Rappern, mit Punk-MusikerInnen, mit Leuten aus verschiedensten Umfeldern, weil wir uns da nicht so eingrenzen wollen, weil wir, glaube ich, der festen Überzeugung sind, dass ein Song einen gewissen Affekt und eine Emotion, eine Momentaufnahme ausdrückt. Und die versuchen wir halt irgendwie durch Storytelling dann elastischer darzustellen, als man es jetzt irgendwie in einem Adjektiv festhalten könnte. Und das gibt uns im Umkehrschluss dann die Möglichkeit, mehr zwischen Genres zu kollaborieren und uns nicht zu schade zu sein, zu sagen, hey, Person XY ist ein cooler Rapper im Liquid Drum und Bass. Öffnet uns viele Türen, weil wir können andere Auftritte planen, wir können ein anderes Publikum anziehen und wir können Songs schreiben, die niemand erwartet und dadurch dass so eine gewisse Erwartungshaltung von du weißt nicht, was kommt, bei uns vorhanden ist, gibt es uns viel mehr Freiraum und wir müssen uns nicht festlegen auf, wir sind, keine Ahnung, wir sind eine Metalcore-Band, wir sind eine Punk-Band, wir sind dies, das. Ich würde schon sagen, wir haben ein sehr großes Punk-Ethos, aber unser Sound ist jetzt nicht Punk-Rock, sondern es kommt eher mit dem, was wir darstellen und wie wir uns präsentieren, wie wir die Geschichten erzählen. Hat es sowas wie von einem wie von einer akademischen Punkband, wenn es irgendwie Sinn ergibt.
Nein.
Also, ich kann ja direkt mal so ein bisschen drauflenken, wenn wir noch mehr aufs Thema kommen, aber so Sharpened Lives bezieht sich natürlich einerseits auf ein Wortspiel mit Sharpened Knives, also geschärfte Messer, aber dann stattdessen Leben. Und das bezieht sich auf viele Dinge, zum Beispiel Perspektiven, kulturelle Ansichten, politische Prägungen, Lebensstile, Rollen, die wir im Leben einnehmen, also das ganz wie Interpretationsspielraum. Aber diese Vielfalt an Dingen, die wir eben im Alltag verkörpern, in bestimmten Situationen, das wollen wir in der Musik auch darstellen durch verschiedene Genres. Ja.
Ja, du hast mich nämlich gerade zurückgeführt zu einem Satz, den du mir geschickt hast. Du hast mir ja euren Biotext geschickt. Und den einen Satz finde ich so spannend, den möchte ich jetzt mit dir mal komplett auseinandernehmen. Es steht geschrieben, der Gedanke, Schwere neu zu definieren, entwickelte sich zu Sharpened Lives, einem Projekt, das Aspekte des journalistischen Lebens, queere Perspektiven und intersektionale Wahrnehmung der Gesellschaft in experimenteller Musik vereint. also fangen wir mal an mit der Gedanke, Schwere neu zu definieren. Ihr habt Schwere schön mit Gänsefüßchen markiert. Was bedeutet Schwere für euch oder für dich?
Also tatsächlich kommt es mehr noch aus der Übersetzung, weil ich bin halb Amerikaner, halb Deutsch, nur für Kontext. Also ich denke auch auf Englisch primär. Und der Originaltext, da steht Heaviness drin, aber eben auch in Anführungszeichen. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn man sich die Bands anschaut heutzutage und auch Sachen wie jetzt, keine Ahnung, Youngblood, Deftones, Bring Me The Horizon, Enter Shikari, alles ganz verschiedene Bands, verschiedene Ansätze, Heaviness auszudrücken, und das inspiriert uns sehr als Band, weil dann ist der Fokus einerseits natürlich auf dem Sound per se, dann ist es die Lyrik, dann ist es die, keine Ahnung, die Aufarbeitung der Emotionen selbst, die sehr intensiv sein kann, also die Heaviness dadurch sozusagen. Aber ich liebe es damit zu experimentieren, dass man zum Beispiel, man schreibt einen Drum-Bass-Track oder einen Track, wo man weiß, wenn du auf den Text nicht drauf hörst, könnte der auf irgendeinem Club-Event laufen oder in Frankfurt oder in Berlin. Aber der Text gibt dem Ganzen eine emotionale Tiefe und Härte, dass es schon wieder als Metal zählt per se, einfach von dem Inhalt. Ja, um es mal grob zu umreißen, das ist so eine der Grundideen. Und ja, auch, dass halt Freddy, also mein Drummer, ist mein bester Freund seit dem Kindergarten. Also wir haben zusammen angefangen, Schlagzeug zu spielen. Wir kennen Songwriting in- und auswendig, oder wir kennen uns dabei gegenseitig in- und auswendig. Das heißt, ich kann einen kompletten Blueprint mitbringen. Und er weiß genau, wie ich was intendiert habe, wie ich was geschrieben habe. Und wir können das sofort verfeinern, ohne dass man irgendwie in einen großen Beef kommt, weil man halt schon dieses Grundverständnis hat, was bei vielen Bands eben nicht gegeben ist. Habe ich eben schon genannt als Beispiel, aber so Deftones zum Beispiel, diese Band lebt ja davon, dass sie komplette Gegensätze haben und teilweise auch Dinge, die sie gegenseitig an sich hassen, musikalisch, und versuchen dort einen Kompromiss zu finden. Und bei uns ist es eher so, wir haben eine Vielfalt an drei Menschen, die aus verschiedenen musikalischen Backgrounds kommen, zum Beispiel Rock, Punk, Indie, Alternative Metal, Breakbeat, Drum and Bass, Techno. Und wir versuchen da als Dreiergespann eine gute Mitte zu finden, die irgendwie organisch aufgeht und rüberkommt. Und das ist halt immer so, wie als ob du ein Rezept gerade zum ersten Mal machst. Du hast keine Vorgaben, wie viel du von was nehmen musst, aber du probierst einfach aus. Und das führt teilweise auch dazu, dass wir manchmal Lieder live spielen, die noch gar nicht draußen sind und die dann weiter verfeinern bei den nächsten Gigs. Wir werden einfach schauen, was funktioniert nicht. Genau, aber ich bin jetzt gerade sehr, sehr ausgeschweift, aber.
Ja, alles gut. Genau, aber ich würde mal mit dem Satz einfach weitermachen. Es geht ja weiter mit das Aspekte des journalistischen Lebens. Das musst du mir bitte mal erklären.
Das bezogen auf mein Masterstudium. Also ich habe ja Journalismus studiert in Holland, beziehungsweise Groningen. Und da habe ich sehr viel mitgenommen, beziehungsweise sehr viel einfach erfahren. Natürlich ist einerseits eine krasse Studentenpartystadt, aber die anderen Dinge waren eben auch diese kulturellen Überschneidungen, Menschen, die man kennenlernt, sehr viele kreative Personen, sehr viele GrafikdesignerInnen, sehr viele KünstlerInnen, die ihre Reise teilen, die aus ganz anderen Subgenres kommen, und damit habe ich extrem viel mitgenommen. Das versuche ich eben, diesen Impact versuche ich in journalistisches Storytelling, was ich aus dem Master habe, reinzupacken. Das heißt, ich kann einfach ein paar Beispiele nennen. Also von der EP zum Beispiel, der erste Song Aura, der arbeitet sehr viel mit Zitaten und Dingen, die ich sowohl aus meiner direkten Umgebung als zum Beispiel Memo aufgenommen habe auf dem Handy, dann durch Effekte gejagt habe und irgendwo in den Song reingesteckt habe, aber eben auch Filmzitaten, also es gibt Sequenzen wie das Here's Johnny, das ist aus The Shining genommen. Da gibt es Streichersequenzen, die ich eingebettet habe. Also sehr, sehr klassischer Sampling-Ansatz wie aus den 90ern bei zum Beispiel The Prodigy. Die haben 90% ihrer ersten drei Alben waren einfach nur Samples, die sie von bekannten Reggae- oder Dub-Tracks genommen haben und dann ihren Breakbeat-Remix draus gemacht haben. Und dieses Mindset versuche ich da weiter einzupflegen, indem ich zum Beispiel Dinge auf YouTube sehe, sei es eine Nachrichtenzeile oder ein prägnanter Satz, den cutte ich mir raus, schneide ihn so, wie er passt und füge ihn ein in den Song. Und du wirst merken, wenn du jetzt nochmal in der Hinsicht das Album durchhörst, es gibt bei jedem Song irgendwie ein signifikantes Zitat, der irgendwie den ganzen Song, das irgendwie den ganzen Song einfängt.
Ja. Okay. Also erstmal guten Tag, Herr Kollege. Ja, es geht weiter im Satz mit queere Perspektiven. Selbsterklärend, aber wie äußern sich die queere Perspektiven bei euch?
Das ist spannend. Ich meine, klar, ich hab den Pressetext selbst geschrieben, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was noch viel mehr in Zukunft rauskommen wird. Jetzt bei der ersten EP ging es sehr viel um soziopolitische und kulturelle Erfahrungen, die vor allem ich gemacht habe. Aber da wir einfach 2/3 der Band entweder queer oder bi sind, um es mal so auszudrücken, werden da sehr viele Dinge noch mehr reinspielen. Also sei es jetzt irgendwie Umgang mit anderen Personen, egal welches Geschlecht sie haben, sei es irgendwie romantische Anziehung oder auch wie queere Liebe in harter Musik verkörpert werden kann. Weil ich persönlich das Gefühl habe, dass es nicht so viele Menschen gibt in der Heavy-Musik-Szene, die das genau thematisieren. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, nehmen mich Leute wahr als, keine Ahnung, ja, das ist halt ein Musiker, deswegen trägt der Make-up. Aber die Frage ist dann nie, ah, okay, hat es noch irgendeinen anderen Grund oder ist es ein sexueller Ausdruck oder so? Und das ist eben der Fall. Aber mit den meisten Menschen kommt man gar nicht auf die Ebene, weil man denkt, wieso soll ich dieser Person jetzt erklären, dass mein Make-up auch ein Teil von meiner sexuellen Ausrichtung oder Selbstdarstellung und wie ich mich ausdrücke irgendwie ist. Manchmal hat es gar keinen Sinn, ein Gespräch so weit anzuzetteln, weil die Leute das, glaube ich, einfach nicht verstehen würden.
Und sich auch überhaupt deswegen, gar nicht wirklich dafür interessieren.
Ja, genau. Und ja. Ich habe so ein bisschen als insgeheimes Ziel, dass wir eine der härtesten Gay-Bands sind. Klingt jetzt sehr lustig und ein bisschen vielleicht Sloganeering, aber ich glaube, dass wir sehr viele Dinge, die man als per se gay bezeichnen könnte, sei es Melodieführungen oder dieses etwas der sensual Ansatz, wie ich manchmal Sachen schreibe und im Text verkörpere, dass wir das paaren eben mit geballter Härte und dass man da diese Stereotypen verwischt von wegen, ja, Härte ist so männlich, so macho, boah, was ein kranker Breakdown. So, nee, ich kann auch einen Breakdown machen und darüber screamen. Keine Ahnung, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Aber dass einfach dieser Stereotyp, diese Konvention ein bisschen mehr gebrochen werden, weil ich finde das selbst super nervig. Ich habe noch ein gutes Beispiel. Wir haben jetzt einen neuen Song, der kommt nächstes Jahr irgendwann raus, im Februar wahrscheinlich. Und da haben wir Gang-Vocals aufgenommen. Ich wusste sofort, ich will einen Chor haben an Leuten, die natürlich auch männlich sind für die eher tiefen Parts, aber ich will einen Chor aus Geschrei haben und da will ich männliche, nicht-binäre Personen, weiblich gelesene Personen haben, um ein Abbild auch von Aggression across Gender sozusagen zu zeigen und nicht nur zu sagen, oh, der Song ist halt Hardcore-Punk, deswegen muss ich jetzt 50 Dudes haben, die irgendwie wie Machos rumschreien. Und das ist halt gar nicht unser Ding. Aber ja. Ja,
mega cool. Also ich find's mega sympathisch. Ja, genau, also das wäre jetzt auch schon wieder eine Frage von mir. Ich meine, du scheinst mir ein relativ reflektierter Du zu sein und Feminismus ist bei mir auch ein sehr, sehr großes Thema. Und mir fällt halt immer wieder auf, dass viel zu viele Bands, Musiker einfach cis-männlich sind, cis-männlich besetzte Bands und selbst wenn dann mal irgendwie eine Frau irgendwo schön an der Seite mit einem Bass stehen darf, wird sie als Musikerin gar nicht ernst genommen. Was hast du da bisher für Erlebnisse mitgemacht? Hattest du da schon Beobachtungen, die dir besonders ins Auge gefallen sind?
Also vielleicht nicht genau auf der Ebene, aber ich habe jetzt erst letztens wieder ein großes Gespräch gehabt mit meiner Partnerin darüber, wie quasi der Begriff zum Beispiel Female Fronted benutzt wird, um das als Vorhängeschild für Diversität zu benutzen. Und auch wenn die Band selbst zum Beispiel in dem Fall jetzt nicht wirklich eine Schuld daran trägt, wird es manchmal falsch genutzt oder es kommt falsch rüber, dass wir dann eine separate Welt schaffen, zu sagen, okay, das sind alle normalen Bands und diese Band ist special, weil das eine Frau in der Band. Ich finde, genau der Gegensatz sollte der Fall sein, dass wir das normalisieren, dass Frauen und nicht-binäre Personen oder weiblich gelesene Personen halt auch gerne Musik machen und in der Band sind und dass das nicht so auf eine Stufe gestellt wird, dass es jetzt ein cooler Hashtag ist oder was ist, wo man weiß, ja, das ist ein neuer Trend oder so. Ich will nicht, dass Feminismus im Metal einfach ein Trend ist, der durch einen Hashtag verpackt wird und ja, irgendwann ist es halt wieder abgefrühstückt, weil der Algorithmus es nicht mehr so wahrnimmt, weißt du? Viel wichtiger fände ich es, dass man einfach versucht, da integrativer zu denken. Wir versuchen bei Konzerten, die wir geben, immer zumindest ein Mitglied oder eine Band zu haben, die irgendwie auch queere oder nicht-binäre, einfach nicht cis-männliche Personen nur hat, damit wir da auch ein gutes Abbild irgendwie geben können. Ja, aber ich denke, dass es einfach fair ist den Leuten gegenüber, die versuchen, da gegen Stereotype anzukämpfen, die vielleicht zum Beispiel Frauen in Metal-Bands sind, wo oft gesagt wird, aber wenn du screamst, kann das überhaupt nicht so cool klingen. Ja, Digga, hört dir mal Spiritbox an. Oder, ja, ist halt wirklich kompletter Bullshit, ist diese Voreingenommenheit. Und es geht halt so weit, dass manche Leute schon internalisiert haben, dass sie sagen, ich mag Metal nur, wenn ein Mann screamt, weil das kann nur brutal sein, das kann nicht brutal sein, wenn es eine Frau macht. Ja, Entschuldigung, was ist die Leute mit Dying Wish und Code Orange und so? Ja, was ist da los? Da ist irgendwas schiefgelaufen, ja.
Ja, also dafür musst du nicht mal die großen Bands kennen. Es gibt so viele tolle weibliche Screamerinnen. Also ich glaube, die Leute waren einfach bisher auf falschen Konzerten oder müssen halt ihren Schwanz ein bisschen auf den Tisch hauen, weil sie sonst nichts anderes haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, ich will da halt auch nicht so, ich will da aber auch nicht generell wie so eine Moralapostel wirken, aber ich nehme es halt einfach viel zu oft wahr, dass Metal natürlich sehr männerdominiert ist und dass wenn dann irgendwas anders ist oder eine Frau oder eine andere Person in der Band ist, dann ist das deswegen nur special, weil, oh, der Sound ist ja normal, aber guck mal, eine Frau spielt Bass. Deswegen ist die Band cool. Das sollte nicht der alleinige Maßstab sein, um was irgendwie cooler zu machen, sondern es sollte einfach normalisiert werden, dass wir alle existieren in dem künstlerischen Raum und dass wir alle dieselbe Berechtigung haben, Musik zu machen, kreativ Schaffende zu sein. Das ist so ein bisschen das, der Gedankengang dahinter.
Ja, total schön. Nee, finde ich auch mega sympathisch. Was sind so, also du hast schon ein paar Wünsche geäußert für nächstes Jahr, dass du gerne ein bisschen aus Mainz rauskommen würdest. So was wäre denn für dich so ein Träumchen? So, gibt es irgendwie ein Festival oder eine Location, wo du sagst, boah, ja, bin ich sofort dabei, denke ich nicht drüber nach, sage ich zu.
Wenn sich das irgendwann anbieten würde, gerne sowas wie Jera on Air. Kennst du das Festival in Holland? Ich bin ein absolutes Lieblingsfestival, weil die Tatsache, dass man dort 8.000 bis 10.000 Leute hat und das Line-Up aber so groß ist wie bei Rock am Ring teilweise von den Bands, die dort spielen, das ist cool. Auch die Tatsache, dass man Bands einfach über den Weg läuft und dann entspannt einen Kaffee trinkt zusammen und sich über andere Sets unterhält. Das hatte ich jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, als ich dort war. Da hatte ich einen Pressepass und habe dann zum Beispiel Crossfaith persönlich kennengelernt und bin Riesenrad gefahren. Das sind einfach so Erfahrungen, die kann man nicht auf Rock am Ring übertragen. Das wird da nicht passieren, ganz sicher nicht. Das Festival habe ich auch gerade ausgewählt, weil ich weiß, dass das zum Beispiel ein guter Fuß in der Tür sein würde für die Zukunft, weil die holländische Musik- und Metal-Szene ist viel, viel kleiner als in Deutschland, einfach aufgrund der Zahl von der Menschen, die dort leben. Wenn man einmal in einem kleineren Land, in den Benelux-Staaten irgendwie angefangen hat, breitet sich, glaube ich, sowas ein bisschen schneller aus, als wenn man versucht, nur in Deutschland zuerst Rheinland-Pfalz abzugrasen, dann geht man nach Hessen, dann nach NRW. Bisschen schwermütiger und ohne jetzt zu viel über unsere Business-Strategie zu leaken, aber ich glaube halt, dass ich da von Anfang an, dass da eine gute Idee ist, sich im Ausland aufzustellen. Selbst wenn es nur ist, man sagt, okay, wir haben jetzt eine EP draußen, lass uns ein Datum irgendwie im Ausland machen und vielleicht machen wir 2 Dates insgesamt im Ausland oder 3, ist zwar keine Tour per se, aber es ist irgendwie ein Start und es ist wie so, man hat irgendwie schon mal seine Flagge irgendwo gehisst und weiß, die Band war schon mal da, der Name ist irgendwo sichtbar gewesen. Ja. Wie du ja bestimmt weißt, ist halt so ein Bandprozess immer eine Sache von Vitamin D, Vitamin B, gute Zeit, guter Ort, irgendwas zeitlich einfangen, einen Zeitgeist einfangen und noch ein Marketing haben, was irgendwie entweder durch einen Algorithmus gut hochrutscht oder du die richtigen Leute erreichst. Ja. Und da den Sweet Spot zu finden, das ist die größte Challenge für mich, für alle Leute, die neu anfangen. Also das, ich würde jeder Person wünschen, wenn sie Zeit reisen könnte, versucht es einfach in den 90s zu machen oder 2000. Es war noch so viel leichter, weil durch die Saturierung oder beziehungsweise Übersättigung von Spotify haben wir halt alles immer abrufbar auf einen Klick. Wir haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Die wenigsten Leute hören sich ein Album an. Die gehen dann wirklich nach der Tracklist, skippen durch den Song durch, schauen, ob es ihnen ein Part gefällt und dann hören sich den Song vielleicht ganz an. Und dass es so weit gekommen ist, ist ja einfach ein großer Shift weg von jetzt zum Beispiel Vinyl oder sogar auch eine CD hören im Endeffekt. CD kannst du zwar skippen, aber die Leute waren weniger so drauf, dass sie dachten, boah, keine Ahnung, gefällt mir nicht, skippe ich jetzt auf dem CD-Player. Dann lässt halt meistens laufen und saugst dabei irgendwo. Zum Beispiel, keine Ahnung, persönliches Beispiel von mir, aber diese ganze Aufmerksamkeitsspannenreduzierung und leider auch TikTok und Instagram Kulti hat sehr viel dazu beigetragen, dass wir als Kunstschaffende unsere Kunst auf einen Ausschnitt von Schnipsel von 3 bis 10 Sekunden reduzieren müssen, der entweder catcht, sowohl klanglich als auch visuell und marketingtechnisch. Ja, und es nimmt Bands, die gerade anfangen, die Freiheit weg zu sagen, lass uns einfach jetzt erstmal ein halbes Jahr 20 Songs schreiben, weil wenn du in der Zeit nichts auf Social Media machst, hast du halt Leute, die auch teilweise wieder entfolgen, weil sie denken, die Band ist nicht mehr aktiv oder wieso haben die so viel gepostet vor und jetzt gar nichts mehr? Bisschen komisch. Gibt auch bei uns viele Faktoren. Das ist, ich habe sehr viel Anfang dieses Jahres gepostet und ein bisschen damit gespielt mit krasser Anzahl an Informationen, die vermittelt wird, um so ein bisschen auszutesten, was ist so das Maximum? Was kann Publikum aushalten, bevor sie sagen, okay, ich habe jetzt so viele Posts gesehen, ich sehe keine Informationen mehr, ich kann dem nicht mehr folgen. Und es war in dem Sinne auch so ein gutes Testjahr, weil ich jetzt weiß, keiner braucht 10 Stories am Tag. Keiner. Ja. aber das war eine krasse Lernkurve und das habe ich vorher nicht so ganz registriert, bis mir auch so von Freddy und Niklas kommuniziert wurde, naja, also die letzten 3 Story-Slides waren halt wirklich nicht relevant eigentlich und manche Leute skippen die auch, wenn sie sehen, das ist dann nicht mehr so cool für sie. Aber ja, wie gesagt, komplette Lernkurve, jede Band ist auch anders. Es gibt auch Bands, die posten nie was und die posten eine Woche, bevor sie einen Gig haben, nur ein Ticket vom Verkaufslink und es läuft. Aber das muss man einfach fallbasiert betrachten, würde ich sagen.
Ja, total. Das ist absolut individuell. Da gibt es leider kein Rezeptbuch für.
Ja, leider nicht.
Wenn, dann würde ich eins schreiben und mega reich werden.
Mach mal, ich bin dann deine Ghostwriter, ich kann oder Korrektur lesen oder sowas. Ich hätte auf jeden Fall Lust drauf.
Ja, ach, ich glaube, wenn ich jetzt noch ein Jahr länger mit dem Podcast mache, dann habe ich die Formel. Dann habe ich sie.
Ich glaube tatsächlich, das bringt mich auf einen ganz guten Punkt, und zwar der Anteil von Marketing, Social Media und Dingen, die nicht zur Musik direkt dazugehören, die aber für manche Kunstschaffende einfach Pflicht werden, ist, dass man sagt, okay, entweder ich habe einen Job oder ich habe 1 bis 2 Businesses, die vielleicht mit Musik zusammenhängen, aber das finanzieren, was ich gerade mache. Wenn ich zum Beispiel Gespräche habe mit Bands, die wirklich bekannt sind und auch zum Beispiel bei Kerrang in England als eines der Alben des Jahres gelistet wurden. Hier, ich mache da ein bisschen Schleichwerbung für Harriet, das ist der Band, von der ich spreche. Und die mir alle erzählen, die haben alle noch Vollzeitjobs. Die nehmen sich dann wirklich Urlaub teilweise oder planen, dass sie da einen Ersatz haben für ihre Schicht und dann gehen sie halt einen Monat auf Europatour. Das ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt unvorstellbar, weil ich persönlich weiß, für mich nimmt Musik so viel Zeit ein, dass ich da höchstens zum Beispiel Teilzeit was machen kann. Und den Rest der Zeit muss ich entweder sagen, okay, ich habe irgendwie ein Business, was mehr oder weniger passiv läuft und mir was bringt, oder es muss was Musikverbundenes sein, wo ich gerne Zeit und Lust reinstecke und es sich nicht wie Arbeit anfühlt.
Aber, es ist ja auch einfach so, dass es wahnsinnig viele gute Bands gibt und das ist auch gut so und wichtig. Aber genau, viele Bands heißt halt auch wenig Slots, ne? Wenig Slots, wenig Geld damit verdienen.
Jupp.
Ja.
Ja, aber da bist du eigentlich, mir fällt gerade auf so, wenn du diese Frage stellst, muss mich dann immer ein bisschen bremsen, weil ich habe dann immer so die Tendenz, philosophisch komplett auszuholen und alles von ganz vorne bis hinten aufzurollen, weil ich mich in den letzten 7 bis 8 Jahren, würde ich mal sagen, ziemlich viel mit Musikgeschichte und Popkultur, Marketing, Branding und diesen Dingen beschäftigt habe tatsächlich, um eine Mischung zu finden für uns als Band und auch mich als Person, die die Band in der Öffentlichkeit sehr stark repräsentiert, ein Branding zu finden, was sowohl für mich organisch ist, aber auch irgendwie frisch für Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ja. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, weil du kannst teilweise leider eine der besten Bands sein und den coolsten Sound haben, aber dann entscheidet sich jemand, deine Band nicht anzuhören, weil sie dein Branding kacke finden. Und das ist halt schade. Das ist halt einfach schade. Ja.
Ist es, ja. Nenn mir mal einen guten Grund, warum ich jetzt ausgerechnet eure Band hören sollte. Was ist der Grund, wo du sagst, deshalb solltest du dir eine Scheibe von uns kaufen oder so?
Weil du, wenn du über die Band nichts weißt und auch keine Ausschnitte gehört hast auf Social Media, keine Erwartungshaltung haben kannst an den Stil, der dir gleich begegnet. Wir haben sehr progressives Songwriting, ohne eine Prog-Band zu sein. Und da ich der festen Überzeugung bin, dass es wenig Bands gibt, vor allem hier im Rhein-Main-Gebiet, die so viele Genres fusionieren, und da kommt eben noch sehr viel mehr von der Zukunft. Also die erste EP war gewissermaßen so ein Bausteinkasten für Dinge, die wir ausprobieren wollen und Ideen, wo es hingehen kann. Aber ich habe jetzt schon Songs geschrieben für die Zukunft, die sind teilweise Industrial- oder Doom-Punk-lastiger oder Sludgy, Hardcore-Punk, paar Indie-Passagen. Ich versuche zum Beispiel nie jetzt an einen Song ranzugehen, zu sagen, ich muss jetzt so einen bestimmten Song schreiben und nur so darf das klingen. Sondern, wie vorher erwähnt, sehr affektbasiert, sehr viel, welchen Sound, welchen Text braucht das, was ich darstellen will, damit das rüberkommt als Emotion.
Ja.
Ja.
Und was erwartet mich so textlich?
Auf der ersten EP sehr viel, ich würde sagen, Selbstreflexion, Reiseerfahrungen, Erfahrungen im Ausland, wo ich gewohnt habe, also in Griechenland, in Erfahrungen aus Frankreich, Erfahrungen aus Niederlanden, USA teilweise eben, weil ich halb Amerikaner bin, mich da sehr viel mit den mit der Politik und den Wahlen auseinandergesetzt habe. So zum Beispiel der Song Fear and Loathing in DC, ist glaube ich Nummer 5 auf der EP. Der ist einfach eine Kritik an dem Zwei-Parteien-System und dem binären Denken. Das kann man jetzt beziehen auf sowohl Politik als auch zum Beispiel gesellschaftliche Anschauungen auf Gut und Böse, auf Schwarz-Weiß-Denken und Diskurs, der immer extremer wird, ohne irgendwie sich aktiv mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Das ist eben zum Beispiel in den USA sehr stark der Fall mit der Politik und wie dadurch Medien polarisiert wird. Wenn man sich bewusst macht, CNN ist quasi einfach ein Demokratenkanal und Fox News ist ein Republikanerkanal. Und alles, was du auf diesen beiden Sendern siehst, ist eigentlich komplette Propaganda für eine Partei, wo du dann zwischen Nachrichtensegmenten dazwischen irgendeine Donald-Trump-Werbung hast, wo ich denke, sorry, was zum Fick, was ist das? Das kann man nicht Fernsehen nennen oder neutrale Berichterstattung. Und was sich dadurch halt herauskristallisiert, durch dieses binäre System schon, sind noch extremere Haltungen, die auf YouTube zum Beispiel ganz stark dominieren. Dann hast du dann Thinktanks, du hast Blogger, du hast Leute, die sind Streamer auf Twitch, die alle sehr krass ihre Meinungen propagieren. Manche davon machen das gut, manche machen das weniger gut. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Hassan Abi oder Hassan Deep Hiker heißt der. Der war früher Journalist bei The Young Turks. Ich glaube, sein Onkel Cenk Uygur arbeitet da. Ist er irgendwann ausgestiegen, hat sein YouTube-Format aufgemacht und ist jetzt der bekannteste politische Streamer der Welt, also von Twitch. Und der bereitet Inhalte so verständlich auf, dass man da als Person, die gar keine Ahnung hat von Politik, sofort durchsteigen kann. Und das finde ich eben bemerkenswert. Weil manche Leute benutzen einen politischen Inhalt nur direkt, um zu polarisieren, um direkt Negativität zu evozieren. Und ja, man findet es immer weniger, dass man einfach ein paar Quellen findet, wo man sagt, ja, wenn ich das schaue auf YouTube, habe ich im Endeffekt teilweise eine bessere Berichterstattung, als wenn ich jetzt nur CNN oder Fox News schaue. Das mal so zu formulieren.
Was habt ihr denn noch nächstes Jahr geplant, außer große Ziele zu planen?
Also so viel ich verraten kann, ist, wir wollen noch mehr Songs releasen. Wir haben jetzt ja im Oktober die EP rausgebracht. Aber ich denke, es werden noch so vielleicht 3 bis 4 Singles nächstes Jahr folgen, von denen wir auch nicht wissen, welche davon auf eine EP oder ein Album draufkommen. Gar keine Pläne, aber ich glaube persönlich, dass es immer sehr stark ist oder ein guter Move ist in der heutigen Gesellschaft, wo alle sehr schnell Dinge vergessen, über was hinweg sind, dass man immer wieder so einen kleinen Tropfen auffüllt, wie als ob man ein fast leeres Glas hat und es wird immer wieder ein bisschen Wein nachgefüllt, zum Beispiel.
Wir haben ja jetzt auch Weihnachten. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten?
Also zu Weihnachten wünsche ich mir, gerade nicht Deutsch-Amerikaner zu sein. Spaß. Aber nee, ohne Witz, dieses Jahr war sowohl von der US-Politik als auch der deutschen Politik eine absolute Vollkatastrophe. Und die Dinge, die man da registriert hat, der Diskurs, der mit einhergegangen ist, Spaltung, immer krassere Konversationen, die keinen Nenner finden, dass man sich in die Haare kriegt mit Leuten über Dinge, wo man denkt, wir sind eigentlich derselben Meinung bezüglich des gesamten Themas. Und weil ein Unterpunkt gerade nicht stimmt, ist die andere Person direkt gestorben für mich. Ich habe halt nicht diesen Ansatz. So. Ich finde, man sollte immer versuchen, irgendwie zumindest ein Gespräch zu suchen in dem Sinne.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass da sehr viel verloren gegangen ist dieses Jahr, weil wir noch mehr auf, keine Ahnung, wie nennt man das? Ich habe gerade den Begriff vergessen. Aber wenn man quasi nur predigt, dass der Untergang nahe ist. 2024 hat sich sehr vielerlei Hinsicht damit so angefühlt. Wir haben einerseits haben wir so diese 1,5 Grad Klimagrenze, die halt längst überschritten worden ist und es passiert immer noch nichts. Big surprise. Dann haben wir Nahostkonflikte, wir haben die US-Wahlen, wir haben schreckliche Dinge wie jetzt in Magdeburg vor 2 Tagen oder gestern, die passiert sind. Und wenn man aus dem Journalismus kommt, aus dem Feld, dort gearbeitet hat, das studiert hat und irgendwann durchsteigt, wie Narrative auch durch Medien gefestigt werden, kann man einfach irgendwann nur noch verzweifelt in der Ecke sitzen und kurz mal weinen an einem Sonntag. So, das ist einfach schrecklich, wie sehr polarisiert wird und wie sehr wir, die Leute, die eigentlich am ehesten was miteinander zu tun haben, alle gegeneinander ausgespielt werden. Aber, ja, das, ja. Aber das ist mein Take zumindest.
Ja. Ja gut, würden wir sagen, wünsche ich dir was anderes.
Ich wünsche mir, dass mehr Leute aufmerksam sind, wo sie langlaufen, was sie erleben und wie sie das kommunizieren an andere Menschen. Sei es neue Musik, die sie sehen, neue Personen, die sie kennenlernen. Und einfach manchmal einfach zu so ein sich selbst davon zu distanzieren, zu sagen, Person X sieht so aus, also muss sie so sein. Sondern es gibt genug Fälle, wo du keine Ahnung hast, was mit der Person passiert ist im Leben, was gerade bei denen gedanklich abgeht. Einfach mal halt normal sein oder nett sein. Das wird sehr vielen Leuten weiterhelfen.
Das ist ein sehr schöner Wunsch. Das wünsche ich mir auch. Stehe ich bei dir, ja. Gibt es noch was du dir für die Band zu Weihnachten wünschst?
Für die Band zu Weihnachten wünsche ich mir mehr Auftritte fürs nächste Jahr. Wir hatten sehr viel Glück dieses Jahr, dass uns Auftritte mehr oder weniger zugeflogen sind. Und ich würde auch gern mehr machen, dass wir noch mehr Auftritte kriegen. Aber es ist einfach de facto sehr, sehr schwierig, wenn man sich selbst alle Sachen organisiert, quasi keine Finanzierung hat im Moment, alles planen muss und dann auch noch so Eckdaten und Dinge stimmen müssen, wie, okay, ich will mit Band XY spielen. Hat die überhaupt Zeit an dem Datum? Und wir sind sehr viel so themenbasiert oder wir überlegen uns zumindest ein grobes Konzept von, okay, welche Bands wollen wir für diesen Abend an diesem Ort? Da zählen Faktoren dazu wie, okay, sind die hier größer in der Stadt oder ist ein gutes Spektrum an Genres abgedeckt? Ist quasi auch eine gewisse Diversität in dem Line-Up drin? Und ja, kann man sicher gehen, dass Leute da hinkommen und nicht denken, ich war jetzt auf einem Metal-Konzert, sondern es soll ein breiteres Spektrum abdecken. Ja, das sind ja eben so die Sachen und davon wünsche ich mir mehr fürs nächste Jahr, dass wir da noch gute Connections schließen und auch mit den Bands, die wir jetzt schon angeschrieben haben zum Spielen, dass wir da gute Konzerte planen fürs nächste Jahr.
Geil. Dann drücke ich die Daumen, dass der Weihnachtsmensch da tolle Geschenke bringt.
Danke sehr. Danke.
Hast du noch eine ganz, ganz wichtige Botschaft für die Welt?
Nicht alles ist so, wie es auf den ersten Blick aussieht. Und vieles hat manchmal einen tieferen Hintergrund. Das können Leute so interpretieren, wie sie wollen.
Das war's schon.
Das war's, ja.
Das war's. Kurz und knapp. Ja, ich würde sagen, wir haben heute auch schon spät. Sonntag und so. Wollen wir so langsam Schluss machen oder gibt es noch was, was du ganz, ganz dringend loswerden möchtest?
Ja, also für die Leute, die hier aus dem Umkreis kommen, Mainz, Frankfurt, Wiesbaden, wir haben eine sehr, sehr spezielle Show geplant im Cavo am 12.01. Zusammen mit Textiltherapeut aus Leipzig, der macht Trap Metal, Rap Crossover und Time for Artworks, die machen Ambient Progressive Metal. Und das wird, glaube ich, das erste Mal, dass wir ein bisschen unsere künstlerische Vision auch an einem Abend vollends ausleben können. Deswegen, wenn ihr Lust habt, kommt gerne vorbei. Wir sehen uns am 12.01.
Klingt gut. Klingt sehr gut. Wird auch bei mir gleich eingetragen. Mal gucken, ob ich kann. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir auch.
Das war's auch schon wieder mit Salopp, der Musikpodcast. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dieser Folge und mit Stitches von Sharpen Lives. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Abo da und folge mir auf Instagram und Facebook, um keine Folge mehr zu verpassen. Wie immer freue ich mich auch über eure Kommentare mit Anregungen und Kritiken. Ich bin offen dafür. Ich kann nur besser werden. Ja, dann würde ich sagen, auch ich wünsche euch schöne Feiertage, ein frohes Fest, wenn ihr es denn feiert und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns auch erst im neuen Jahr wieder, also passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.
Hallo, ich bin Stitches von Sharpened Lives und ich wünsche allen, die es feiern, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Das war's mit Salopp, deinem Musikpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.